Viele von uns, die tragen heute Morgen schwere Nöte mit sich herum. Doch will Jesus in ihren Ängsten und Sorgen seine Freude anbrechen lassen. Paulus grüßt uns aus einer schweren Haft mit ungewissem Ausgang mit dem Wort: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, weil Jesus, der Auferstandene, größer ist als alles, was uns je bedrängen mag. Und jetzt wollen wir dieses Osterlied singen, 111. Da kann man die Verse gar nicht alle aufstecken, die wir heute Morgen singen wollen. Natürlich mehr, als auf der Tafel vorgesehen sind. 111. Johann Heermann war in Schlesien und hat diese schrecklichen Kämpfe miterlebt, wie die Heere durchgezogen sind, wie die Stadt Köthen niedergebrannt ist, wie die Pest ausbrach. Nach 5 Ehejahren starb seine Frau. Er selber war zeitlebens ein schwer kranker junger Mann, schon als Student und bis an sein Alter. Und er konnte am Ende nur noch stehen, weil er weder liegen noch sitzen konnte mit seinen Schmerzen. Und Sie spüren seinem Lied ab, wie er gegen all diese Not ankämpft und die Auferstehungshoffnung und Freude dagegen sitzt. Wir singen Verse 1 und 2 und dann die Verse 11, 12 und 13. 11, 12 und 13. Und jetzt Vers 11, 12 und 13. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns über deinen Ostersieg, dass du die Macht des Todes zerbrochen hast. Und dann bist du auch stärker als alles, was uns jetzt Angst macht. Ob das Ausweglosigkeit oder Krankheit oder Verlassensein und Einsamkeit ist. Wir wollen dich heute erkennen und vor dir niederfallen und dich anbeten. und uns freuen, dass du in unserem Leben deine Geschichte machen willst. Wir wollen dich erkennen und finden und dir im Glauben fest vertrauen. Wir möchten dich bitten, dass du unseren Glauben fest und gewiss machst, dass du die große Osterfreude wächst, die alles andere überwindet. Und so dürfen wir dir jetzt auch in der Stille alles sagen, was uns bedrückt. Danke, Herr, dass du denen nahe bist, die zerbrochenen Herzens sind. Amen. Und nun singen wir dieses Osterlied aus Tansania. Was mir an diesem Lied so gefällt, die biblische Tiefe, 116. Immer wieder schön, wenn in den Liedern uns auch die großen Zusagen des Wortes Gottes ins Herz eingeprägt werden. 116. Ich habe selbst erst am Ostersonntag abends in Norddeutschland bei einer Familienfeier das erste Mal gehört und dann hat man es hier am Ostermontag gesungen und ich bin überzeugt, das Lied werden Sie schnell lieb gewinnen von einem einheimischen tansanianischen Pastor in Swahili-Gedichten von einem amerikanischen Professor dann ins Deutsche übertragen. 116, wir singen die 5 Verse. Die Botschaft mündet in den Auftrag, es aller Welt weiter zu sagen, den Missionsauftrag. Es ist auch so schön, dass die Kirchen in der dritten Welt das so klar erkennen, dass es uns in Europa und im Westen weit vorausgeht und verkündigt, dass Jesus lebt. Vers 4 und 5 noch.
Thank you.
Wir haben heute wegen der Osterpause keinen Chor, aber das ist natürlich auch ein wunderschöner Chor, wenn wir so miteinander singen. Da singen wir heute ein Lied mehr. Ich lese Johannes 20. Johannes 20, Seite 138 im Neuen Testament, von Vers 19 bis 29. Wie Jesus als der Auferstandene unter seine bedrückte, zweifelnde und ängstliche Jüngerschar tritt. Das ist ein Bild, wie die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte ein müder, verzagter, unentschlossener Haufen ist. Und dann nur der auferstandene Jesus kann sie mobilisieren. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, die Wundmale. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Der größte Dienst, Menschen den Frieden mit Gott zuzusprechen. Und nun ist gut, dass das Nächste in der Bibel drin steht, weil wir alle uns irgendwo an einen sichtbaren Punkt klammern wollen. Einen sichtbaren Punkt der Auferstehung, irgendein äußeres, fassbares Zeichen. Vielleicht ein erlebtes Wunder oder vielleicht sonst irgendein Zeichen, an das ich mich klammern kann. Nein, ich soll mich an den unsichtbaren Auferstandenen klammern. Es gibt keine äußeren Zeichen, die unseren Glauben festigen können, als das Wort, durch das Christus zu uns spricht und uns einen Glauben abverlangt, der ihm vertraut. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. War vor Jahren bei einer internationalen Konferenz, da hat ein Redner unter dem Jubel der Zuhörer gesagt: Der Höhepunkt des Glaubens sind Zeichen und Wunder. Und Jesus sagt es anders. Der Höhepunkt des Glaubens ist, wenn ich nicht sehe und nicht fühle, aber dem Wort meines Herrn glaube. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und nun singen wir 114. 114, auch ein schönes Osterlied mit ganz vielen biblischen Bezügen. 114, wir singen den Vers 4. So schön wie die Osterfreude und der Ostersieg in die ganzen Nöte und Bedrängnisse unseres Lebens hineingestellt wird. Vers 4 mit dem schweren Sorgenstein und dann die Verse 7, 8 und 9 vom Kampf. 114. 8 und 9. Ich habe für heute ein Wort aus dem Psalm 5 ausgesucht, Seite 554 im Alten Testament, Psalm 5, den Vers 12. Psalm 5, Vers 12. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Es war schon sehr bald nach der Auferstehung Jesu. Da zogen sich über der Gemeinde von Jerusalem ganz unheimlich dunkle Wetterwolken zusammen. Eine schreckliche Christenverfolgung brach los. Der Feind wütete und wollte noch einmal das Wort vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus vernichten. Und fast alle Christen, bis auf die Apostel, mussten aus Jerusalem fliehen, um ihr Leben zu retten. Einige sind auf die Insel Zypern geflohen und andere, die sind nach Phönizien, das im Norden von Israel. Und einige, die kamen auch als Flüchtlinge aus dieser Jerusalemer Gemeinde in die damals drittgrößte Stadt Antiochien am Orontes im syrischen Teil. Können Sie sich vorstellen, was diese Flüchtlinge in ihrem Herzen bewegt? Wenn man so etwas miterlebt hat, innerhalb kurzer Zeit muss man alles verlassen, Haus und die ganze Wohnungseinrichtung, man muss Hals über Kopf fliehen, man hat den ganzen brutalen Hass erlebt, wie die Menschen gegen einen brüllen und toben und wie man gerade mit Ach und Krach noch seine Lieben mitnehmen kann. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die nach Antiochien kamen. Und die Leute sagen, ja, wo kommt ihr denn her und warum kommt ihr denn her? Wie die erzählen, wenn ihr wüsstet, was wir miterlebt haben, wie uns mitgespielt wurde, was wir verloren haben und wie schlimm die Welt ist und da werde ich irre an Gott und wie kann Gott überhaupt sowas zulassen? Aber wenn Sie in der Apostelgeschichte mal lesen, was die Flüchtlinge tatsächlich in Antiochien erzählt hatten, kein anderes Wort kam über ihre Lippen, als dass sie fortwährend, wo sie hinkamen, nur von Christus erzählt haben. Die haben überall gesagt, ihr müsst das wissen, dass der Tod besiegt ist und Jesus ist auferstanden. Kein Wort von ihrem persönlichen Leid, kein Wort von ihrer Not, kein Wort von dem Erlebten, kein Wort von irgendwelchen Lebensrätseln, die ihnen undurchdringlich sind. Natürlich haben sie auch nicht verstanden, warum das geschehen muss. Die Leute von Antiochien, die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, die haben einen Tick. Und haben denen einen Spitznamen gegeben und haben gesagt, das sind die Christusse, weil die immer von Christus geredet haben. Und dort in Antiochien ist so der Name Christen entstanden, der heute in der ganzen Welt die Nachfolger Jesu bezeichnet. Weil da Leute waren, die waren so erfüllt von dem, was sie mit Christus erlebt hatten, dass sie nimmer schweigen konnten, dass bald eine Gemeinde in Antiochien entstanden. Jetzt hoffe ich, dass ihre Gedanken heute Morgen auch so nur um Christus kreisen. Jesus lebt. Ja, aber die Nöte, von denen wir vorher noch gesprochen haben, die Ängste, die Sorgen, die sie bewegen, die ungelösten Ausweglosigkeiten ihres Lebens. Wenn sie auf Jesus blicken, dann ist er größer als alles, was sie bedrängen mag. Dann fällt die Angst, die Schwermut von ihnen ab. Ja, vielleicht bewegt sie es noch irgendwo in ihren Gefühlen, aber sie haben eine Kraft, die sie höher zieht, auch über Schmerzen und Krankheitsnöte. Und das ist in der Tat so, dass Jesus der Auferstandene bei uns heute eine Veränderung erzielen will. Er will uns herausreißen aus den schweren Gedanken. Er will uns mutig machen. Das war auch so schön in dem Lied gerade. Mutig, dass wir auf alle Widerstände ganz unerschrocken zugehen können. Und er will uns mit einer großen Freude erfüllen. Und über das will ich heute Morgen zu Ihnen reden, von der Freude am Auferstandenen Jesus. Mein erster Punkt, Jesus macht unsagbar fröhlich. Jetzt muss ich zuerst noch mal erklären, weil das vielleicht sonst missverstanden wird. Freude, das ist nicht bloß ein Grinsen im Gesicht. Freude ist nicht bloß ein Kitzeln an unseren Sinnen und eine Erregung irgendwo, wie man es kurz mal lachen muss oder erheitert wird. Die Freude des Glaubens, die ruht ja viel tiefer. Im Innersten unserer Seele, im Urgrund der Seele. Die Freude des Glaubens, die kann auch nicht aufhören in den großen Krisen, in den schweren Lebensführungen. Der Urgrund unserer Seele, die Freude des Glaubens, die uns hindurchträgt in die Ewigkeit. Der auferstandene Jesus weckt diese Freude. Muss ich Ihnen einen kleinen Kurs mal geben, wie das in der Bibel drinsteht von der Freude. Wir haben nicht die Zeit, die ganze Bibelzeugnisse zusammenzusehen, aber in der Weihnachtsgeschichte hat es doch schon angefangen, dass die Engel auf dem Hirtenfeld gerufen haben, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Weltweit werden Menschen in diese Freude Jesu hineingerissen. Es hat natürlich nicht so richtig geklappt. Nachher, bei den Jüngern gab es auch sehr viel schwierige Augenblicke und notvolle Augenblicke. Ausgerechnet vor der Passion, bevor diese ganze Dunkelheit losging, wir müssen jetzt aufschlagen, Johannes 15 und Johannes 16, hat Jesus mehrmals von der Freude gesprochen, die kommen wird, und er deutet schon auf seine Auferstehung. Johannes 15, Vers 11, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt. Die Jesus-Freude soll in den Herzen von den Nachfolgern Jesu ruhen. Und eure Freude soll perfekt sein, vollkommen soll perfekt sein. Kapitel 16, da redet Jesus von den großen Bedrängnissen, die noch über die Gemeinde Jesu kommen. Vergleicht das Jesus mit den Wehen, die eine Frau hat vor der Geburt. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude, in Jubel verwandelt werden. Vers 22, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, deutet auf die Erscheinungen des Auferstandenen. und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Nun hat selbst nach der Auferstehung ganz lang gedauert. Und es kann in einem Christenleben, ich weiß nicht, wie lange es bei Ihnen dauert, wo Sie sagen, ich vertraue ja Jesus, aber ich habe die Freude noch nicht. Ich kann nicht meine Sorgen so loslassen. Ich bin immer wieder eingeschnürt. Das kommt sicher davon her, weil wir das mit dem Glauben gar nicht in dieser unmittelbaren Lebensverbindung mit Jesus so richtig hinbringen. So sind damals auch diese Jünger Jesu eingesperrt gesessen in einem Raum und haben sie unterhalten und konnten sie nicht aufrichten. Und die Sorgen waren groß und die Ängste waren schlimm. Und dann plötzlich steht Jesus vor ihnen. Und dann steht bloß da, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Sie verstanden nicht alles, was passiert war. Die Zukunft war immer noch so ungewiss wie vorher. Aber sie wussten, Jesus ist da und ich bin in seiner Hand und ich lasse es ihn machen, wie er mein Leben weiterführt. Ich überlasse ihm die Sorgen von morgen und er soll das nach seinem Plan machen. Ich kann nur staunen und aufblicken zu ihm, der alle Macht hat und alle Freude mitbringt. Jesus schenkt vollkommene Freude, perfekte Freude, ganze Freude, eine Freude, die als Urgrund in unserer Seele wohnt. Noch einmal, ich bin mir bewusst, dass wahrscheinlich gar niemand unter uns heute ist, den nicht ganz schwere Nöte bewegen, der nicht leidet an Ausweglosigkeiten oder an schwierigen Menschen oder an Einsamkeit oder an Krankheitsnöten oder an Todesängsten oder was auch immer. Sie kommen nie zur Freude und sie können nie diese Nöte und diese Schwermut lösen, wenn sie nicht aufblicken zu Jesus, dem Herrn, und ihm danken und sagen, danke, dass du da bist und dass du mein Leben in deiner Hand hast. Jesus gibt ihnen einen Freifahrschein zur Freude, einen Freifahrschein zur Freude, mitten in dem, was sie bedrängt. Und sie dürfen es einlösen und sagen, jetzt, Jesus, möchte ich es erleben, in den Ängsten und Nöten meines Lebens. Was ist der Freifahrschein? Gerade in dem Kapitel 16, wo so viel von der Freude drinsteht, Johannes 16, sagt Jesus, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost oder seid mutig, seid unerschrocken. Ich habe diese Welt überwunden. Das ist Freude, perfekte, vollkommene Freude. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt anfügen, damit man es ein wenig auch noch zu Hause zusammenbekommt. Wie bekommt man diese Freude? Also schön, man hört ja viel in Gottesdienst und vielleicht wühlt es uns auch ein bisschen auf, aber dann irgendwo meine ich wieder, man geht nach Hause und dann ist es abgebrochen und es wird nicht umgesetzt. Wie kriegt man jetzt wirklich diese Freude? Ich bin ja so ein, ja, finster dreinblickender Mensch und manchmal ist mir es auch leid, wenn wir alle so ernst da sitzen. Es dürfte ja ruhig auch eine Freude sein, die uns auch äußerlich zeichnet. Und trotzdem habe ich ein bisschen Hemmnisse im Gottesdienst, blöde Sprüche zu machen oder irgendwelche Späßchen zu erzählen, um uns zu erheitern, aufzufrischen. Das ist ja auch nicht mit der Freude gemeint, dass man nun Witze schlägt. Vielleicht mag das ein Zeichen der modernen Weltzugewandtheit der Kirche heute sein. Aber mit der Freude, die Jesus meint, sind ja nicht die Attraktionen gemeint. Die Freude, die irgendwo tiefer geht, dass Jesus die Mauern, die mich einengen, die mir Angst machen, zerbricht. Freude. Und wie kriege ich die? Nicht durch Possenreißen. Wie wir jung waren, da muss man immer einen Volkstanz machen, damit die Heiterkeit aufkommt. Jeder fasst sich die Hand und wir machen einen Ringelpiez. Das ist nicht gemeint, sondern wie geht die Freude los? Wie geht die Freude los? Indem Jesus die Mauern meiner Angst, meiner Sorgen, meiner Ausweglosigkeit durchbricht. Aber wie mache ich das jetzt? Jetzt steht ja hier im Psalm 5, haben Sie es noch aufgeschlagen, lass uns, so fängt es an, lass uns, Sie haben, lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Und ich habe es oft gehört, dass dann Christen ganz fromm sagen, dafür muss man beten, dass ich mich freuen kann. Herr, lass mich fröhlich sein. Wissen Sie, dass das ein Quatsch ist? So dumm dürfen Sie nicht mal beten. Denn Sie können doch nicht Gott bitten, dass er Sie fröhlich macht, sondern Sie sollen fröhlich sein. Der Herr hat alles getan. Er nimmt die Ängste Ihres Lebens weg. Er steht vor Ihnen als der Herr. Er hat den Tod bezwungen und er sagt jetzt einfach, freu dich mal endlich. Also deshalb, der alte Sprachgebrauch der Bibel, der könnte uns verführen, dass wir meinen, da muss man drum beten. Das ist Unsinn. Es gibt manches, das muss ich machen. Jetzt sagt Jesus, blicke auf mich und dann freu dich mal endlich. Nimm's mal zur Kenntnis. Ich brauche doch nicht ein Klagemensch zu bleiben, wenn andererseits Jesus vor mir den Weg öffnet. Also, es liegt an mir, die Freude umzusetzen. Wenn ich weiß, Jesus ist auferstanden, dann darf ich auch die Sorgen wegwerfen, dann darf ich auch die Nöte unter die Macht Jesu legen. Der Herr will, dass sie fröhlich sind. Das ist übrigens bei vielen Dingen so, wenn der Herr sagt, glaube nur, dann will er, dass ich glaube. Und ich kann höchstens sagen, Herr, es ist mir leid, dass ich nicht glaube. Ich kann meine Schuld eingestehen. Aber hier heißt, sie sollen fröhlich sein, wenn man es richtig verstehen will. Sie sollen fröhlich sein. Alle sollen fröhlich sein, die auf dich trauen. Warum gibt es dann so viele traurige Christen? So viel gequälte Christen? Wissen Sie warum? Weil wir die Probleme alle allein lösen wollen. Uralte Fehler. Wir meinen sicher in großer Treue und Pflichtbewusstsein, ich muss selber damit fertig werden. Aber letztlich ist das ein Unglaube. Ich kann die Krankheit nicht bewältigen, die Gott auf mich legt. Ich kann nicht die Nöte bewältigen. Ich kann die Ängste, die alles, was mich umgibt, ich kann sie bewältigen. Ich will doch nicht auf mich vertrauen. Das ist der Fehler. Viele glaubende Menschen merken gar nicht, dass sie gar nicht glauben. Nämlich sie glauben nur an sich, an ihre Kraft. Und dann sind sie ganz bekümmert. Ich habe keine Kraft. Ja, wir hatten gemeint, sie hätten Kraft. Es ist doch so befreiend, wenn man einmal merkt, ich werde mit den Schwierigkeiten meines Lebens nicht fertig. Sie werden nicht einmal mit den Nöten ihres eigenen gottlosen Lebens fertig, wo die Sünde sie im Griff hat, werden sie nicht fertig. Sie können bloß vor Jesus sagen, Herr, jetzt sollst du darüber herrschen und jetzt sollst du der Bestimmende in meinem Leben sein. Deshalb steht so bezeichnend da, die sollen fröhlich sein, die auf den Herrn trauen. Wie viel mehr wir, die wir auf den auferstandenen Herrn trauen. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf uns, sondern auf den Herrn. Das ist der Grund der Freude. Wer auf sich selber vertraut, der ist verlassen. Der ist verloren. Wer auf seine Kraft vertraut, ist verloren. Das ist doch eine ganz einfache Sache. Vertraue ich auf mich oder vertraue ich auf den Herrn? Und das hat Jesus klar gemacht. Er ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen mich sein? Also, vertrau auf ihn, auf den auferstandenen Herrn. Vertrau auf ihn. Mein Glaube ist eine ganz einfache Sache. Ich lege mein ganzes Vertrauen, mein ganzes Denken auf den Herrn, der lebt, der alle Macht hat. Jetzt gucken wir uns mal den David an, der diesen Psalm gedichtet hat. Schon als Junge war er zur Armee gekommen und die waren mitten in einer schweren Auseinandersetzung mit den Philistern. Das hat ja die Israeliten immer bis an die Grenze ihrer Kraft gebracht. Und da lästert der Goliath. Und er hört, dass der junge Mann und den Männern um ihn her entfiel der Mut. Ja, und David nicht. Ja, doch, David hat gar nicht mit sich gerechnet. Er hat ja diesem großen, gestählten Kämpfer entgegengerufen. Du kommst zu mir mit Schwertspieß und Schild. Es war unheimlich und furchterregend. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und anders können Sie nicht leben. Anders können Sie sich nicht freuen. Als wenn Sie, und das müssen Sie machen, über Ihre ganzen Lebensnöte sagen, ich komme im Namen des Herrn Zebaoth. Ich stelle mich unter den auferstandenen Herrn. Ganz ähnlich war es dann beim Saulus. Immer wieder gut, man guckt einfach diese Gestalten an, die schon in der Bibel beschrieben sind. Wie dieser pflichteifrige Mann, der so ein vorbildliches Leben der sozialen Tat führte, war ein edler Charakter, ethisch sauber gelebt. und zerbrach zusammen über der Schuld seines Lebens. Er kennt plötzlich, ich habe falsch gelebt, ich habe Christus weggestoßen und er liegt irgendwo in einem Gastzimmer in Damaskus, tagelang, kann nichts essen und nichts trinken. Und dann kommt ein Seelsorger zu ihm und sagt zu ihm, Jesus hat mich gesandt. Und Saulus hört das und weiß, Jesus nimmt mich an. Und das war fortwährend das Thema des Saulus. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der ist die Mitte meines Lebens, der Auferstandene. Ich will immer mehr ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich will nicht mehr mit meinen Möglichkeiten rechnen. Ich will mit den ungeahnten Mächten des Auferstandenen rechnen. Hier in diesem Psalmwort heißt es, ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Das ist das, was der Herr versprochen hat. Er will mich beschirmen. Er will bei mir sein, alle Tage bis an der Weltende. Er hat ganz verlässliche Zusagen. Er streicht die Schuld meines Lebens zu. Durch. Er will mich lieben mit einer unaussprechlichen Liebe. Er will bei mir sein, er lässt mich nicht los, er lässt mich nicht aus seiner Hand fallen. Du beschirmst sie. Und darum kann ich mich freuen, darum kann ich jubeln, darum kann ich danken. Schon so schön, dass das auch aus den Liedern des David im Alten Bund schon so anklingt. Ist im Alten und im Neuen Bund eigentlich bloß schon vorweggenommen. Das Glaube, das ganze Vertrauen auf den Herrn ist. Sagt im Psalm 84, wie sagt er da? Wohl den Menschen, die sich für ihre Stärke halten. Nein, die dich für ihre Stärke halten, die sich gar nicht mehr wichtig nehmen, die von ihrem Versagen wissen. Und darum ist das der Schlüssel zum Glauben, dass ich einmal unter dem Kreuz Jesu meinen Bankrott gesehen habe und gemerkt habe, ich kann es gar nicht selber schaffen. Aber ich kann mich nur auf Jesus lehnen und ihm vertrauen. Psalm 34. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Ja, das ist Glaube, anders geht kein Glaube. Ich hänge mein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Vom Abraham her immer war das der Glaube. Und wie wunderbar, dass wir von der Macht des Auferstandenen alles wissen. Darum fröhlich sein können. Und nun soll doch Jubel ewig dauern. Das heißt, ewig lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewig soll unser Jubel tönen. Also in der Ewigkeit wird er tönen, da zweifle ich nicht dran. Das steht in der Offenbarung ganz klar drin, dass das der Text sein wird, den wir in der Ewigkeit sagen. Immer nur ein Thema. Er hat uns durchgebracht, das Lamm, das erwürgt ist. Mit seiner unendlichen Gnade hat er uns durchgerissen bis zur Seligkeit. Ohne ihn wären wir alle untergegangen. Aber warum singen wir eigentlich in dieser Weltzeit, solange wir leben, nur so schwach? Warum ist das so kümmerlich? Das Lied ist für mich dennoch ein Ausdruck der Freude. Natürlich, wenn man fröhlich ist, singt man. Aber es ist auch schön, wenn man schon mitten in den Spannungen oder mit dem bedrängten Herzen oder in der Schwermut schon seine Lieder anstimmen kann und sich einfach über das, was uns einschnürt, hinwegsetzt und fröhlich hinausschaut, weil man den Herrn hat. Die deinen Namen lieben, die deinen Namen lieben, Herr. Was ist denn der Name des Herrn? Er hat einen Namen, das ist das, was er mit uns macht. Sein Name ist treu und wahrhaftig. Ich will bei dir sein. Alle Tage bis an der Weltende. Du bist ein Heiland derer, die dir vertrauen. Wir lieben seinen Namen, es ist der Heilandsname, dass er denen nachgeht, die verloren sind. Dass er sich denen offenbart, die zerbrochenen Herzen sind. Darum, diesen Namen liebe ich. Und weil das Gott so festgeschrieben hat, dass er ganz identisch wird mit seinem Namen und das wirklich einlöst, darum kann ich mich freuen und fröhlich sein. Ich habe dieses Wort ausgewählt, wissen Sie warum? Weil es morgen früh am Montagmorgen bei Ihnen im Losungsbüchlein steht, für den Montag. Und dann bricht die Woche wieder an. Und ich weiß nicht, was vor Ihnen steht. Und dann soll das weitergehen. Der auferstandene Jesus will, dass Sie fröhlich sind, dass Sie jubeln können. dass sie danken und voll Freude sind. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, und die spielt im anderen Antiochien. Es gibt zwei Antiochien, das ist ein bisschen typisch für die Bibelleser. Vom einen habe ich vorhin erzählt, das liegt im syrischen Teil am Orontesfluss. Und das andere liegt mitten in der Türkei, in Galatien, das ist das Antiochien in Pisidien. Das war eine Station auf der Missionsreise des Paulus. Sie sind über den hohen Taurus hinübergegangen, über diese schweren, zugänglichen Berge, ein Flusstal emporgewandert in höchste Höhen und dann schließlich dort in die Ebene von Antiochien in Pisidien gekommen. Und wieder gingen die Stürme los. Das soll sie nie erschüttern, dass eine große Feindschaft gegen den Jesusnamen in dieser Welt lebt. Und schließlich wurde die ganze Meute der Stadt so aufgehetzt, dass sie die Apostel von der Stadt verjagt hatten. Und Paulus verabschiedet sich von den wenigen Christen, die dort in dieser Stadt Antiochien waren, in einer ganz fremden, feindlichen Umgebung. Und man hält den Atem an. Wie trainiert der Paulus die noch oder stärkt die, und gar nicht steht da. Ja, wie halten die durch in so einer fremden Umgebung, wenn man so allein steht und gerade die ersten Schritte im Glauben geht? Steht bloß da, Paulus und Barnabas schüttelten den Staub von ihren Füßen und wanderten hinüber in die nächste Stadt, nach Ikonion. Aber dann steht von den Christen in Antiochien, da die Jünger, die gläubig gewordenen, wurden erfüllt von Freude. Das macht der auferstandene Jesus und Heiligem Geist. Der Heilige Geist erkennt man darin, dass er uns das Glaubensfeuer auf Jesus brennen lässt. Es gibt keine Frucht des Geistes, die so klar ist als das, dass der Geist Gottes mir den Blick des Glaubens freimacht auf Jesus. Und eine Freude lebte da. Da konnten die Feinde toben in der Stadt und die waren voll Freude. Das soll bei Ihnen geschehen. Das soll bei Ihnen anbrennen. Diese Freude am auferstandenen Jesus, das will Jesus bei Ihnen wecken. Dazu gibt er Ihnen den Heiligen Geist. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Und nun singen wir vom Lied 112. Auf, mein Herz mit Freuden. Die Verse 4 bis 6. Nochmal so Triumphverse, wie ich mit dem Auferstandenen alle Ängste, alle Gefahren und alle Bedrohungen selbst der Hölle verlachen kann. 4 bis 6 vom Lied 112. Lasst uns beten. Ach Herr, du weißt, wie oft wir uns von dem bestimmen lassen, was wir sehen mit unseren Augen. Die Gefahren, die uns umgeben, die bedrohlichen Ereignisse, die vor uns stehen, ja selbst die Schatten des Todes, die uns bedrücken. Und da muss dein Wort gewisser sein. Herr, verzeih unsere Zweifel und unseren Unglauben und mach unser Herz fest. Wir danken dir, dass du den Glauben geweckt hast in uns und dass du das kleine Feuer nicht verlöschen lässt. Wir möchten dich bitten, dass du es zu neuem Brennen anfachst. Und so wollen wir uns in deinem Namen auch senden lassen an die Plätze, wo du uns hinstellst. Und wir wollen dir vertrauen mit allem, was wir sind. Wir wollen alles in deine Hand legen, uns von dir führen lassen. Und ich bitte, sei du der Herr unseres Lebens. Wir bitten dich ganz besonders für die Kranken, die jetzt auch nicht unter uns sind, aber du bist bei ihnen, du sprichst zu ihnen gerade in ihrer Krankheitsnot und du machst sie darin gewiss, dass sie in deiner Hand sind und niemand sie von dir wegreißen kann. Wir wollen dich auch bitten für all die Veranstaltungen, wenn sie wieder beginnen in den Gruppen und Kreisen in unserer Gemeinde, lass doch du das geschehen, dass Menschen zum Glauben kommen und im Glauben gestärkt werden. Und wir bitten dich auch für die Menschen, unter denen wir wohnen, dass wir ihnen auch das weitererzählen können, was du als doch Herr Jesus Christus bedeutest, welche Freude und Hoffnung du gibst. Dann lass doch dieses Wort aufgehen, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 113, O Tod, wo ist der Stachel nun, den ersten Vers, 113. Sonnentriumph, den man da mitnimmt, gegen alle Ängste und Nöte. Jetzt heute im Anschluss ist das Treffen der Hauskreismitarbeiter. Ich will erinnern, dass auch am Dienstag 14.30 Uhr Franz Schubert Vortrag ist, abends um 19 Uhr Auslegung der Offenbarung, die Posaunengericht, das große Sterben. Am nächsten Samstag ist die Fahrt nach Völklingen, da liegen hinten noch Zettel zum Anmelden. Ich möchte auch heute darauf hinweisen, weil auf dem Notizenzettel nicht alles Platz hat. Jetzt liegen erstmals die Zettel da von unserer Missionskonferenz. Ein Himmelfahrt ist für uns ein ganz wichtiger Tag. Ich weiß, diese Festtage sind immer auch geschickt zum Urlaub machen und zum Ausflügen, aber wer es machen kann, es sind Tage, wo uns Christus ganz groß wird, der zur Rechten des Vaters sitzt, wie Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. als ein Tag der Weltmission. Wir werden Begegnungen haben, auch mit vielen jungen Menschen, verabschieden, die ausreisen, hinausgehen. Wir werden sehr viele Berichte hören aus vielen Teilen der Welt. Das sind die gelben Zettel, die hinten sind. Bloß, dass Sie sich informieren, dass Sie es weitergeben und sich vormerken den Termin. Für die jungen Leute, für die jungen Männer, da liegt hinten jetzt das Ausschreiben zum Sommerlager auf dem Simsen. Wir haben so ausgemacht, dass einer der jungen Leute, der Dr. Clemens, ist nachher unter der Empore steht. Manche wollen da fragen, kann da mein Sohn auch mit oder was, wenn Sie von außen, fragen Sie einfach, dann kann man gleich die Fragen schon erledigen und nehmen Sie die Zettel mit, gerade auch, wo Sie Enkel haben oder junge Leute in Ihrer Nähe. Daneben liegt ein Brief von Hans-Martin Kilgus, das ist im großen DIN A4-Format, ein erschütternder Bericht von seiner Missionsarbeit in Pakistan und dem Aufruhr der Mullahs, das wirklich an einer Stelle entstanden ist, wo nicht mal ein Fehler passiert war. Sie wollten ihre Klinik ausweiten, haben nach allen Absprachen mit der Regierung ein Gelände kaufen wollen und da kam es zur Rivalität und dann der Mordaufruf von den Mullahs und bis heute kann er nicht zurückkehren an seine Arbeitsstelle in Kohistan. Er schreibt auch erschütternd, wie ein Dorf mit 30.000 Einwohnern verwüstet wurde, nur weil dort Christen Jesus als ihren Herrn bekannt haben, in Pakistan heute. Das ist wichtig, auch für die Missionsarbeit, die unsere treue Fürbitte braucht. Unser Opfer heute, das geben wir für die Arbeit des Missionsbundes Licht im Osten. Die haben ja heute ihre Konferenz in Korntal. Ich war viele Jahre selber verbunden mit dieser Arbeit. Und ich freue mich so, wie dieser Missionsbund im gesamten Ostblock heute eine ganz wunderbare Tätigkeit tut. Und vor allem in Verbindung mit den einheimischen Christen bis hinein in den Kaukasus, bis hinein in diese ganz islamischen Länder der früheren Sowjetunion, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan. Und so wunderbar, wie die Botschaft des Evangeliums gerade dort in der ganzen Hoffnungslosigkeit, in dem Chaos, in der Unsicherheit weiter verbreitet werden kann und die Gemeinden gestärkt werden. Getauft wird heute um 11.45 Uhr im Taufgottesdienst Naemi Anna Klaasen aus Sillenbuch, Lohbeerstraße 3. Und nun will der Herr mit Ihnen gehen. Er will bei uns sein und mächtig wirken. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.